Herzlich willkommen zum 111. Jubiläum des Triathlon-Chats. Und bei drei Einsen brauchen wir natürlich die Eins am Mikro. Deswegen freuen wir uns riesig, dass der Titelverteidiger sich die Zeit genommen hat in der Race Week. Und das ist wirklich nicht selbstverständlich, Zeit für uns zu nehmen. Heute dabei Rico Bogen. Nick, und was ist der Typ für eine coole Socke? Das haben wir letztes Jahr auch schon gesagt, aber boah, ich bin noch mehr Fan geworden.
Richtig coole Socke und vor allen Dingen, ich bin mal gespannt. Also ich bin sehr zuversichtlich fürs Wochenende, für die WM, weil er hat ja gesagt, er hat ja eigentlich vor Dubai, hat er gar nicht laufen trainiert und war nur bei 60%. Also ja, ich bin gespannt, wenn er jetzt bei 80% ist und laufen trainiert hat, meinst du, wie das abgeht?
Und Dubai war nur für Selbstbewusstsein. Also ja, das ist ja, genau. Schon so. Deswegen würde ich sagen, holen wir den Weltmeister ans Mikro, gehen schnell rein in die Werbung.
Eine Sache noch ganz kurz. Die Episode war jetzt eine halbe Stunde bis eine Stunde kürzer, als ihr es gewohnt seid. Also eine gute Stunde. Rico hatte eigentlich nur ein 45 Minuten Zeitfenster. Wir haben ihn natürlich in die Overtime gezwungen für euch, in einem vertretbaren Rahmen, unserer Meinung nach. Ich hoffe, Rico sieht das auch so. Aber einfach richtig cooler Typ und wie gesagt, ganz viel Spaß mit der Episode. Kurz rein in die Werbung und dann geht's los. Und in der Werbung AG1, unser Presenter. Und Nils, was macht die Krankheit? Hat die Triple-Dosis, du hast mir ein Foto geschickt von der Triple-Dosis. Also so grün habe ich noch nie einen Shaker gesehen. Ich weiß nicht, wie viel Pulver du dir da reingehauen hast. Meinst du, das hilft viel hilft hier, oder was? Ich glaube, ein Löffel reicht. Du kannst nicht mehr dosieren, als geht.
Ich habe auch Rouge aufgelegt, weil ich immer noch ganz grün im Gesicht bin. Aber nee, also mir geht's wirklich überraschend gut. Also die alte Bauernregel, die Erkältung kommt 3 Tage, bleibt 3 Tage, geht 3 Tage. Sie scheint auch diesmal zuzutreffen. Also es geht mir wirklich deutlich besser und hoffe auch, dass ich in 2-3 Tagen mich mal wieder ein bisschen sportlich betätigen kann. Insofern würde ich sagen, dass AG1 da auch in der Triple-Dosis funktioniert hat.
Hat dich gut unterstützt. Also checkt einfach mal aus drinkag1.com/pushinglimits. Da könnt ihr auch nochmal alle Vorteile und was AG1 Gutes für euch tun kann, nachlesen, wo es bei euch unterstützen kann. Einfach Mikronährstoffe. Ihr tut eurem Körper was Gutes in allen Bereichen, Immunsystem. Vor allen Dingen jetzt sehr wichtig, ne? Wisst ihr alle, Dezember, Januar, diese usselige, kalte Zeit, da kommen die ganzen Krankheiten. Also tut da was für euch, checkt das mal aus. Und aktuell gibt es Vitamin D-Tropfen dabei, ebenso in der kalten Jahreszeit ein Must-Have. Und das solltet ihr wirklich supplementieren. Ganz, ganz, ganz wichtig. Also, checkt es aus. Und das Allerschönste, wenn ihr es einfach mal ausprobieren wollt, es gibt 30 Tage Geld-Zurück-Garantie. Wenn ihr nach 30 Tagen sagt, nee, bringt mir nichts, ist doch nichts für mich, ich mag es nicht oder ich finde es nicht gut, bekommt ihr eure Kohle zurück. Und wir sind aber sicher, ihr seid danach überzeugt nach den 30 Tagen und werdet es so oder so weiter nutzen. Also drinkag1.com/pushinglimits und jetzt hier rein in die Episode mit Rico. Race Week 70.3 WM Taupo und ja, ich würde sagen, wir haben keinen anderen als den Titelverteidiger Rico Bogen heute hier im Chat. Rico, bei dir wird es gleich schon dunkel und Abend und du hast gesagt, um 21 Uhr wäre geil, wenn ich fertig bin, dass ich genug Schlaf bekomme und in der Race Week alles richtig mache. Das heißt, wir haben hier gar nicht groß rumgequatscht, sondern direkt in den Chat rein, dass wir ja, das irgendwie schaffen. Vielleicht kommst du heute ein bisschen später ins Bett. Mal gucken, wie lange du uns lässt und wann du uns abwimmelst. Mega geil, dass es geklappt hat, dass du nochmal unser Gast bist hier im Chat. Und ja, ich habe es gerade eben schon, bevor Nils Hallo sagt, als wir auf Nils gewartet haben, kurz gesagt, bei euch da unten, das sieht einfach so fantastisch aus in Neuseeland. Wenn ich deine Insta-Stories gucke gerade aktuell, dann denke ich nur, Mist, wärst du doch mal runtergeflogen und hättest dir nochmal so ein vorweihnachtliches Geschenk gemacht da unten. Wie ist es in Neuseeland?
Ja, hi Jungs, ich freue mich auch wieder hier dabei sein zu können. Und genau, ja, bei mir geht die Sonne unter und da die gleiche Sonne geht bei euch auf, auf der anderen Seite der Welt. Und ja, das ist immer wieder ein bisschen schwierig. Ersten Wochen war auch meine Freundin noch nicht dabei, da war es immer nur, man konnte immer nur 2 Stunden am Tag telefonieren, ganz früh und ganz abends. Und sonst ist man immer hier ganz alleine, ja, weil da immer nichts los ist. Aber nee, ja, zu deiner Frage, wie es hier ist, also naturmäßig echt sehr, sehr schön. Und ja, es ist auch alles sehr farbenfroh, also die ja übelst grüne Landschaft und irgendwie die Bilder wirken auch alle immer so übel, mega klar, weil die Luft hier so rein ist. Auch die UV-Strahlung ist ja nochmal krasser als zu Hause oder Dubai, da wo man eigentlich denkt, ja, da ist ja immer über 30 Grad. Da muss man auf jeden Fall Sonnencreme drauf machen. Da ging es eigentlich so mit der UV-Strahlung. Und hier, wo es eigentlich auf dem Wetter-App sagt, nur so 20 Grad, aber da in der Sonne 20 Minuten draußen kriegst du einen Sonnenbrand. Also die UV-Strahlung ist hier echt sehr, sehr hoch. Und deswegen ist halt hier, weil ja gar kein Smog ist und so, und halt nur Meer und Natur, halt alles sehr, sehr klare Luft. Und deswegen sehen die Bilder halt immer extrem geil aus.
Man wird auf jeden Fall neidisch. Auch von mir nochmal schön, dass du dir die Zeit genommen hast. In der Race Week ist ja nicht selbstverständlich, als ich zu Nick gesagt habe, eigentlich können wir keinen geringeren als Rico ans Mikro holen, um zu beschreiben, wie es aussieht in ihm. Sag mal, wie ist es? 6 Tage vorm Rennen, wir nehmen ja am Montag auf, weil du die nächsten Tage natürlich entsprechend den Fokus brauchst. Steigt die Spannung so langsam oder ist sie schon länger hoch? Oder bist du noch ganz entspannt? Kann ja auch sein.
Ja, also kommt so ein bisschen phasenweise, also dass man halt, da ich ja schon auf dem Racetrack und also auf der Rennstrecke und alles schon so ein bisschen trainiert habe, und wenn man sich dann so ein bisschen vorstellt, wie das im Rennen sein könnte, was hier, ja, wie was passieren könnte, da kommt immer schon ein bisschen die Aufregung bei mir. Und dann natürlich gibt es auch, ich bin jetzt nicht den ganzen Tag aufgeregt, und dann ist man auch entspannt, wenn man irgendwas anderes macht. Das geht schon, aber man merkt schon, dass halt mehr Athleten kommen. Ich war jetzt ja jetzt doch schon, also 2 Wochen bin ich schon hier, und da war es dann am Anfang noch ganz ruhig. Es gibt ja eine Schwimmhalle, sagen nur in Tapo, wo alle hin müssen, und da war die erste Woche nur mit so ein bisschen Omas und ein paar lokalen Triathleten hier geschwommen. Und jetzt wird es schon voller, und da kennt man schon mehr Leute. Und klar, ich werde jetzt auch mehr erkannt, dass ich da immer mal noch öfter von um Bild gebeten werde, und jetzt natürlich auch schon so weit gekommen, dass man im Supermarkt gefragt wird, ob man ein Bild machen kann. Aber ja, nee, ist schon cool, und freue mich dann auch, dass dann jetzt Ende der Woche dann losgeht. Und ja, man also ich fühle mich ja schon gut genug vorbereitet, und ja, dann endlich das letzte Rennen der Saison dann auch noch gut abzuschließen, ja.
Aber hast du realisiert, dass du in ein paar Tagen da mit der Startnummer 1 als Titelverteidiger ins Rennen gehst? Oder ist das sowas, was du vielleicht auch bewusst ein bisschen wegschiebst und denkst, naja, es ist einfach, die Karten werden neu gemischt. Aber es ist ja schon auch nochmal was anderes als jetzt letztes Jahr beispielsweise in Lahti, wo du ja wirklich so unterm Radar dich vorbereiten konntest. Und jetzt bist du halt einfach the man to beat quasi.
Ja, ich finde es eher eine coole Ehre, da mit der Eins zu starten, und ja, vor allem eine Weltmeisterschaft mit der Eins zu starten, ist schon sehr, sehr cool. Und ja, klar, es ist halt ein bisschen mehr Medienrummel. Also jetzt die Woche merkt man schon, dass dann auch Ironman halt da noch ein paar mehr Verpflichtungen bei der Pressekonferenz dabei. Ja, also die Woche geht es doch schon einiges los. Das war die letzten Wochen halt noch ruhiger. Deswegen war es aber auch ganz gut, dass ich halt hier eher angereist bin, dass ich jetzt sagen, die ganzen Streckenchecks und sowas schon alles gemacht habe, und dass jetzt sozusagen diese Woche ein bisschen mehr Medien noch sein kann, und dann das Training eigentlich sozusagen so gut wie schon durch ist. Und ja, aber jetzt dann mir selbst das Druck aufbauen, dass ich jetzt unbedingt wieder die Eins im Ziel sein muss, mache ich jetzt nicht. Sind halt auch wieder echt extrem starke Jungs dabei. Aber ich habe einfach Bock, da auch nochmal ein gutes Rennen zu zeigen, und ja, wenn dann wieder eine Eins da am Ende da steht, dann würde ich mich sehr freuen. Aber die Welt würde mir jetzt auch nicht untergehen, wenn es jetzt nicht die Eins ist, ja.
Aber freuen würden wir uns auch. Da kannst du dir da ganz sicher sein.
Ja, ey, absolut. Und vor allen Dingen, ich meine, ich steig mal direkt mit ein. Wenn man sich jetzt deine Saison anguckt und die Ergebnisse und so, keine Ahnung, man könnte jetzt schon sagen, das letzte Rennen in Dubai mit San Francisco vielleicht eins der stärksten, oder vielleicht würde ich sogar sagen, eins der beeindruckendsten Rennen von dir, weil du hast in der Vergangenheit immer, wenn es irgendwie gefühlt über 21 Grad war, hast du irgendwie hinten raus beim Laufen dann doch manchmal gestruggelt. Und in Dubai, wo es so heiß war und alle gesagt haben, auch irgendwie T100, wenn du es live geschaut hast, dann im Kommentar so, ah, oh, jetzt geht's zum Laufen, ja, Rico hat immer gestruggelt. Und dann hast du da einfach bei, keine Ahnung, wie viel gefühlt durch den Fernseher kam 100 Grad an. Hast du da einen rausgehauen? Hast A irgendwie dieses Ding, da müssen wir auf jeden Fall gleich nochmal drüber sprechen, wie du das in den Griff bekommen hast, in der Hitze unfassbar performst, und hast da einfach zweitschnellste Laufzeit noch in Boden gebrannt, unfassbar stark geschwommen wie immer und unfassbar stark Rad gefahren in Dubai. Also rein vom Papier würdest du sagen, bist du jetzt in Bestform, wenn du dir auf die ganze Saison schaust?
Ja, also das haben wir echt nochmal gut hinbekommen, mein Trainer und ich, dass wir am Ende der Saison nochmal so gut performt und gepiekt haben. Und ja, das letzte Trainingslager dann vor Dubai in Gran Canaria liefert auch echt nochmal übelst gut und da ja nochmal einen Radtest gemacht, wo du sagen dann schwarz auf weiß hast, wie es sagen deine Daten und Werte sind. Und da waren halt auch deutlich bessere Werte nochmal als sonst. Und deswegen war ich halt schon zuversichtlich und schwimmen auch eigentlich immer, war immer super und das Laufen. Also eigentlich waren wir in allen drei Disziplinen echt auf einem guten Niveau, deswegen bin ich mir schon einen ganz guten Selbstbewusstsein nach Dubai reingegangen und wusste halt von den drei Grundwerten Pass zu sagen, aber mit der Hitze wusste ich halt auch selbst nicht, ob es mich dann doch wieder aufstellt oder nicht. Und ja, deswegen denke ich halt einfach, dass dann halt beides zusammenkam, dass ich halt Fitness halt sehr fit war und dann, dass wir halt auch noch Hitzetraining gemacht haben und dass ja, dass beides halt zusammenkam und dass deswegen dann halt am Ende dann so ein gutes Ergebnis wurde, wo ja wir die wenigsten damit gerechnet haben, aber dann ist es doch immer wieder umso süßer, wenn man so ein bisschen die Hater zeigen kann, dass man auch in der Hitze performen kann, ja. Aber ja, hat mich auch sehr gefreut und würde auch sagen, das war bisher meine beste Leistung über ein Triathlon überhaupt, ja.
Ja, richtig stark. Also das ich habe das Rennen halt wirklich komplett live geguckt und habe halt, also bei mir war es auch so, dann hörst du es im Kommentar und dachte ich, ah, mal gucken, wie es jetzt geht. Und dann bist du da rausgelaufen nach dem Radfahren und hast irgendwie dieses Loch zu Van Riel sofort wieder zugemacht. Das Kleine, was er hatte, weil er die Socken schon anhatte. Und hast da einfach, ich meine, wenn man sich Zeiten anguckt, er ist eine 58,26 gelaufen, du eine 58,45. Das ist jetzt nicht, als ob da, selbst wo er dich mal gedroppt hat bei der Attacke, dass du da viel verloren hast. Meinst du so zu Dubai, wenn du die Leistung bringst, jetzt in dem Feld von Taupo, wie schätzt du das selber ein? Weil ich meine, T100, da sind wir ja irgendwie mit Alistair Brownlee, Carl Smith, Magiré, Nieschlag, Funk, Ditlev, Hemerick, Long, da waren ja irgendwie auch alle am Start. Und du bist jetzt Zweiter geworden. Also, wenn du die Leistung bringst, was schätzt du, wenn du das nochmal reproduzieren kannst, was ist am Sonntag drin?
Ja, ist halt nochmal eine Dynamik, weil es halt hier die 12 Meter sind. Deswegen, also einerseits halt die 12 Meter und andererseits halt noch sehr gut läuft vor der kurze Tanks. Die kommen halt mit Hayden White und Leo Bercher, Kasper Stones ja auch und Jelle Gienz darf man ja auch nicht unterschätzen. Also sind so sehr, eher so ein bisschen andere Dynamik halt mit sehr, sehr starken Läufern. Deswegen muss man halt sehen, ob man auf dem Rad schafft, wegzukommen. Oder ob man die halt alle noch hinter sich herzieht. Das wären, also ja, wenn es halt so, wenn wir eine sehr große Gruppe sind und diese sagen die ganze Zeit ausruhen und dann so ein bisschen GA1-Ausfahrt auf dem Rad machen und dann können die wahrscheinlich schon schneller laufen als ich. Also das denke ich schon, dass die eigentlich von der Grundlage im Laufen schneller sind. Wenn es für die auch ein sehr hartes Radfahren wird, dann kann ich mir vorstellen, dass sie dann auch nicht mehr ganz die Zeiten laufen, die sie denken. Also auch ein Hayden White wird dann nicht mehr unbedingt eine 1,8 laufen können, wenn er halt schon sehr schwere Beine hat. Vor allem, weil ich halt auch denke, ja, hier ist eine Strecke, wo man viel in Aero-Position fahren kann, muss. Ich weiß nicht, wie gut er das trainiert hat, aber kann ihn auch sagen, aufstellen, das muss man mal sehen. Aber deswegen ist halt eine andere Dynamik. Also ja, ich denke, wenn ich das nochmal so abrufen kann, dann wäre ein Podium schon möglich. Und wenn halt alles super läuft und halt, ja, Hayden vielleicht Probleme auf dem Rad hat oder was, dass man dann noch wegkommt, dann kann sogar noch weiter nach vorne gehen. Und ja, wenn es halt, wenn wir zu 20 dann in die zweite Wechselzone reinkommen und uns halt alles ein sehr lockes Radfahren war, dann kann es natürlich auch sein, dass ich dann doch nur Sechster oder Fünfter werde. Ja, also ist nochmal eine andere Dynamik, ja.
Aber wie sieht die Strecke aus? Du hast ja erzählt, du bist jetzt seit 2 Wochen vor Ort. Ist das eine Strecke, wo man den Jungs richtig wehtun kann beim Radfahren und wo man vielleicht dann auch so ein, zwei Position hat oder Situation hat, wo man wegfahren kann? Oder ist es eher so, dass es wirklich mehr oder weniger topfeben ist und es wirklich extrem schwierig wird, da einen Unterschied zu machen beim Radfahren?
Ja, ist schon eher flach. Also ja, wellig würde ich sagen, also 600 Höhenmeter hat es dann doch über die 90 Kilometer. Aber wird so ein bisschen einschätzen wie Lahti, wo man ja auch dachte, ja, es wird komplett flach, aber sind so ein bis zwei Minuten Berge drin. Also es sind so Berge, wo die man eigentlich gut drüber drücken kann. Deswegen wird es wahrscheinlich schwer, richtig was loszubekommen. Ja, also Untergrund ist halt hier, die Straßenverhältnisse sind so ja, sehr, sehr rauer Asphalt, so mit irgendwie bauen hier so Stein mit rein oder was, wahrscheinlich billiger, deswegen fühle ich ganz jetzt so wie so ein Traktor, der so über eine Straße fährt, schuckelt die ganze Zeit. Ja, also muss man schon halt auch ordentlich drücken, um sagen, voranzukommen, aber ja, also wird schwer, so richtig wegzukommen. Anfang gleich aus der Wechselzone geht so mein Anstieg raus, aber ich denke, da sind die Kurzdistanzleute auch noch stark, weil die ja wissen, ja, nach dem Schwimmen müssen die immer wieder ranballern. Also ich denke, da werden die auch noch stark sein und ja, dann geht's halt eher so mehr nach unten und dann die Rückstrecke ist eher eher wieder berghoch, aber so mit heißt meist so Force Flat, das nur so 2% sind, also ist auch nicht ein richtiger Berg. Ja, also es wird schwer, aber muss man mal sehen, ob man es irgendwie machen kann. Ich hoffe halt auch, dass die Motorräder dann jetzt nicht wieder eine entscheidende Rolle spielen, weil das ist dann auch wieder meistens so, wenn der Erste irgendwie weggeht, dann geht die halt hinter dich rein und dann der Zweite hat dann eigentlich so durch das Motorrad diesen Vorteil, dass er das wieder rankommt und sowas. Deswegen, ja, es sind so ein paar Faktoren, die dann die Karten spielen müssen, ja.
Aber wie geht dir das jetzt an? Ist Josef vor Ort oder ist nur Family da, Freundin da? Du hast so gesagt, die ist jetzt gekommen. Habt ihr eine große Crew mit Trainer oder bist du dann doch mehr oder weniger im kleinen Team drüben? Ist ja doch das andere Ende der Welt und jetzt kurz vor Weihnachten?
Ja, diesmal Freunde mit dabei und mein Manager und davon halt noch ein Kameramann und sagen noch einen Bike-Mechaniker von Q-Cycle, also mein Rad da, also die dann auch mit auf die Strecke kommen, also es sind so vier Leute, sagen, die schon mich auf der Strecke supporten können. Trainer kam jetzt nicht mit, ja, weil es schon weit ist und auch Eltern haben diesmal gesagt, die waren schon mal Studenten hier, dass sie jetzt nicht nochmal die lange Reise antun müssen. ja, aber genau, also vier Leute und leider ist halt auch nicht so wie bei T100, dass wir 7 Runden fahren oder sowas. Da kann man ja mal ganz gute Zeiten sagen. Hier ist halt eine große Runde. Deswegen gibt es wahrscheinlich auch nur eine Stelle, wo man richtig mal Zeiten durchgeben kann auf dem Rad. Deswegen wird es auch ein bisschen schwerer. Ja, wegen ist viel, viel nach Gefühl. Und ich hoffe einfach, dass ich mich so geil an dem Rennen, an dem Tag fühle, dass ich drücken kann und dann irgendwann los werde.
Aber habt ihr denn so, seid ihr verschiedene Szenarien durchgegangen, dass ihr sagt, okay, lass es mal gucken, dass wir schon versuchen, irgendwie einen Berger und logischerweise auch einen Hayden Wild zu droppen oder vielleicht auch irgendwelche Allianzen einzugehen? Gerade jetzt mit Kyle Smith hat es ja auch schon in der T100 recht gut funktioniert, dass ihr halt auf dem Rad Druck gemacht habt. Ich meine, in San Francisco und in Dubai dann ja auch. Man, das ja auch Duelle. Ich meine, das ist für ihn ja auch ein Heimrennen. Der wird vielleicht auch nochmal so minimal anders angespitzt sein als bei den anderen Rennen. Also motiviert wird er mit Sicherheit auch sein. Und auch er will mit Sicherheit nicht mit den ganz vermeintlich stärkeren Läufer von der Kurzdistanz vom Rad steigen. Also geht ihr da so verschiedene Szenarien durch? Oder ist es letztendlich so, wie du es beschrieben hast? A, hängt ganz, ganz viel davon ab. Wie fühlst du dich tatsächlich an dem Tag? Hast du so diese letzten 2-3%, die es dann halt doch braucht und die man dann ja wirklich nur an besonderen Tagen hat? Wobei man ja sagen muss, dass du von diesen besonderen Tagen dieses Jahr ja auch schon einige hattest. Also da müssen wir auf jeden Fall auch nochmal drauf zu sprechen kommen, dass du ja wirklich eine absolut weltmeisterwürdige Saison eigentlich hinter dir hast. Also zumindest aus meiner Sicht und Nicks Sicht ja auch. Ich denke, das haben auch viele so gesehen. Der WM-Titel war vielleicht so ein bisschen überraschend, aber das, was du jetzt dieses Jahr gezeigt hast, das war wirklich brutal. Also ich glaube, du hast schon wirklich das oft hingekriegt, am Tag X dann auch entsprechend zu performen. Aber zurückzukommen auf meine Frage, also habt ihr da so Szenarien, die ihr durchgeht oder ist es dann wirklich, wie du gesagt hast, bei viel einfach gucken, habe ich diese letzten 2%, die du vielleicht letztes Jahr in Lahti hattest und dann situationsbedingt auch vielleicht geht irgendwann eine Lücke auf und man nutzt es. Wie sieht das da aus? Also wie geht ihr jetzt da so in dieses Rennen rein?
Ja, wir haben da schon ein paar Situationen oder Pläne durchgesprochen. wie es sein kann. Die will ich jetzt nicht genau veröffentlichen, weil sonst können sie ja die ganzen Konkurrenten sich anhören, da wissen sie, wo ich angreife. Aber also schon ein paar, aber klar muss man dann auch da beim eher nach Gefühl halt schauen, ob wie lange man jetzt das fahren kann, ob man es jetzt dann allein durchkommt sagen oder ob ich jetzt irgendwas eingeben muss. Das mit anderen Konkurrenten habe ich jetzt, oder also mit Kyle oder sowas habe ich noch nicht gesprochen. Ob wir jetzt dann zusammen wegfahren oder sowas, das muss ich, glaube ich, dann eher im Rennen ergeben. Muss man dann so sehen, aber klar weiß man also schon so ein paar die besseren Radfahrer, dass man die vielleicht eher brauchen könnte. Und dann halt die ganz schnellen Läufer abzustellen, aber immer dann der Tag X, dann ist dann doch mal anders oder im Rennen. Deswegen muss man halt so ein paar mehrere Optionen haben, aber die wir schon so ein bisschen zurechtgelegt haben und die hier sagen auch schon auf der Strecke so ein bisschen ausprobieren konnte. Und deswegen ist halt auch gut, dass ich den schon mal ganz gut anschauen konnte, die Strecke. Deswegen war auch davor so, kann ich noch nicht genau sagen, wie ich es machen will, aber dann jetzt mit der Mehrstrecke weiß man schon so, wo man was machen kann. Man muss nochmal auf so ein, ich denke schon, man braucht hier schon nochmal einen sehr, sehr guten Tag, um halt hier sowas nochmal durchzubringen. Klar muss man auch sagen, war für alle eine lange Saison. Auch die von Olympia haben sich ja auch da sozusagen schon mal eine Peak-Performance im August gehabt. Muss man jetzt schauen, wie die jetzt durchgekommen sind. Denke, die Super League war jetzt auch nicht mehr die beste Vorbereitung für Mitteldistanz. Die haben sie ja eigentlich alle noch gemacht, so Leo Bescher und Hedenwald, aber da die waren auch nochmal motiviert, also Hedenwald im eigenen Land. Kai Smith sagt auch, er will es hier unbedingt gut performen, weil es ja deine Heimatstadt sogar ist. Der ist ja aufgewachsen. Und Leo Bescher ist so die erste WM auf der Mitteldistanz und er ist halt auch ein so sehr, sehr, sehr solider Athlet oder der überall fast keine Schwäche hat, dass er überall so super performen kann. Deswegen wird es immer schwer, solche Leute zu schlagen. Die Saison hat es gezeigt, dass ich mich jetzt nicht verstecken muss. Man kann aber auch sagen, nach der Saison, ich muss jetzt nicht beweisen, mir ist nicht mehr zu beweisen, sondern ich kann auch was riskieren und dann, deswegen werde ich diesmal einfach wieder mein Herz in die Hand nehmen und wahrscheinlich riskieren und dann mal schauen, wie es dann am Ende wird, ja.
Sehr geil. Das werden wir natürlich am liebsten. Herz in die Hand nehmen, Mann, schweres Wort, und was riskieren. Ich wurde nicht danach gefragt, aber wenn du noch von mir einen Tipp haben willst, wenn es auf dem Rad wirklich so eine GA1-Ausfahrt wird, dann würde ich nur kurz warten. Und mal vielleicht vorher aus deutscher Sicht mit Ruben Zipunt gesprochen, ob ihr da nicht eine Allianz formen könnt, dass der nicht vielleicht mal versucht, vorne das Feld auseinander zu ruppen. Der ist da mit Sicherheit ein guter Ansprechpartner auf dem Rad und der hätte auch die Fähigkeiten, da den Kurzdistanzern, glaube ich, richtig, richtig weh zu tun. Ist das aus deutscher Sicht noch eine gute Option, mit dem man mal vielleicht vor dem Rennen sprechen könnte, wie so sein Plan aussieht und ob die Pläne vielleicht zusammenpassen. Gerade wenn du ein Risiko eingehen willst, ist Ruben, glaube ich, auch ein guter Ansprechpartner.
Er ist auf jeden Fall ein guter Ansprechpartner. Ich bei mir hat es auch schon mal in Samarkand sozusagen gestartet, in Challenge Samarkand, und da hat er auch eine Attacke gesetzt beim Berg, wo ich jetzt einzig hinterhergegangen bin, und dann bin ich dann vor ihm gegangen, habe eigentlich gesagt, dass er mitfahren soll, und da ist er dann abgefallen, aber dadurch sind wir dann, bin ich dann alleine weggekommen am Ende dann noch, aber genau,
so wollte ich schon mal auch nehmen, oder?
Ja, dann wenn es dann nicht mehr zu lang ist, ja. Aber dann, da wollte ich mal die Norweger los damals, ja. Aber er ist ja auch viel mit Kai jetzt, glaube ich, er wohnt bei ihm sogar. Also wahrscheinlich machen die sich auch schon Taktiken aus, wie er mich abhängen kann, aber mal sehen.
Ja, die schönen Spielchen, wie sich das geht. Obwohl in Girona wohnen sie auch zusammen. Insofern kann ich mir auch vorstellen, dass da vielleicht ja auch so die eine oder andere Allianz genutzt wird, aber wenn du ihn als Anfahrer benutzen kannst, ist ja eigentlich perfekt. Du wartest einfach seine Attacke ab und dann droppst du die Jungs, das passt doch auch ganz hervorragend. Aber lass uns noch mal ein bisschen auf die Vorbereitung eingehen, weil du hast es gesagt, du warst noch mal auf Gran Canaria. Warum Gran Canaria, und B, warst du alleine da oder war Josef dabei, und dann wie lange habt ihr euch vorbereitet, und habt vor allem auch aus meiner Sicht spannend, war dann die A-Priorität Taupo oder habt ihr gesagt, nee, wir machen so einen Doppelschlag, also dass du in Dubai quasi genauso angespitzt an den Start gehst, wie dann auch in Taupo, denn ich glaube, mit 95% am Start zu stehen, braucht man in der T100 nicht. Und wenn es der Fall gewesen wäre, dann hätte ich jetzt anstelle der Konkurrenz Angst, was Sonntag anbelangt. Aber sag mal so ein bisschen, wie ihr quasi so diese zweite Saisonhälfte oder die beiden Höhepunkte mit Dubai und Taupo angegangen seid. Denn du hast es gesagt, auch für dich ist es eine super lange Saison. Das ist ja dann schon auch nochmal spannend.
Ja. Ja, nee, also Dubai war nur 60%.
Ja. Das war nur hören, genau.
Podcast beendet. Reicht, wir haben alle Infos, die wir brauchten.
Geil. Wir sollten den Podcast unbedingt nochmal übersetzen ins Englische. Damit auch die anderen Jungs das hören.
Ich mach so ein Reel mit englischen Untertiteln und markiere die alle.
Ja, sehr gut. Also wissen wir auch schon, welche Szene wir rausnehmen.
Perfekt, ja. Nach Ibiza, was ja im September war, da hat man halt nochmal einen Mallorca-Trainingsblock gemacht, der schon gut lief, und dann halt Gran Canaria-Trainingsblock. Und die beiden Trainingslager oder der Aufbau, der war nochmal so 6 Wochen halt, was eigentlich nochmal gut war, so im September halt nochmal so 6 Wochen am Stück trainieren zu können. Was fast in der Saison nicht möglich war, weil irgendwie immer so aller 6 Wochen oder 5, 6 Wochen so ein Rennen war, wo du eigentlich nur so 3, 4 Wochen gut trainieren kannst. Deswegen war der Block schon nochmal sehr wichtig, und damit wollten wir aber schon Dubai auch schon gut vorbereiten, und Taupo ist jetzt ja 4 Wochen später. Aber es war schon auch viel Fokus auf Dubai gelegt, weil ich da auf jeden Fall in Top 10 drin bleiben wollte. Damit ich den Vertrag für nächstes Jahr wieder bekomme. Und deswegen war eigentlich auch vor dem Rennen so gesagt, ich gehe es mal ein bisschen defensiver an und schaue, dass ich auf jeden Fall in der Top 10 bleibe. Und da waren ja eher so die direkten Konkurrenten für die Top 10, Peter Hemmerich, Mathis, Fred und Alistair Pawney. Ein bisschen Problem war dann beim Radfahren, dass die alle auch einen guten Tag erwischt haben, und ich mir dachte, ja, ich muss eigentlich die 4 nur abhängen, aber die waren auch an der ersten Gradgruppe, oder Peter war nur so 3 Sekunden dahinter, und wenn er einen schlechten Tag hat, dann ist er eigentlich schon komplett weg, und Peter kann manchmal auch echt extrem stark gut laufen, deswegen darf er den nie unterschätzen, deswegen dachte ich dann da, ja, okay, du musst jetzt ja doch auch komplett voll mit drin bleiben. Und ja, in Dubai ist ja, wie gesagt, mein Garmin dann kaputt gegangen dabei im Rennen, deswegen war dann auch alles da nach Gefühl. Und dann habe ich mir halt beim Laufen so gut gefühlt, dass ich da dann im ersten Platz dann oder aufs Podium da mitgelaufen bin. Aber es war auch schon, also die Frage dann, wie die Vorbereitung war, schon auch da halt eine sehr gute Form. Und jetzt war es halt eher so, sag ich mal, die gute Form erhalten. Also jetzt konnten wir jetzt halt keinen richtigen Trainingslogger machen, weil es halt die lange Reise hier ist. Bin halt nochmal eine Woche zurück nach Deutschland. Nach dem Rennen ist aber sowieso erstmal, muss man sich ja ein bisschen erholen. Vor allem auch immer, wenn man gute Rennen hat, dann sind die meist muskulär auch noch anstrengender, als wenn du irgendwie durch Hitzeprobleme oder sowas oder zu wenig Energie oder sowas dann langsam wirst, dann hast du mal ein muskuläres Problem nicht so danach. Deswegen so ein Rennen, wo du, sage ich mal, schon sehr an den Grenzen gehst oder sehr schnell bist, da merkst du dann die Tage danach meist schon, was du gemacht hast. Deswegen war dann die Woche halt ruhig, und dann halt die Anreise hier, ist ja auch nicht ohne, mit den 40 Stunden und der Zeitumstellung, war halt auch erstmal die erste Woche hier halt sehr ruhiges Training. Und dann jetzt halt die vergangene Woche konnte ich nochmal gut trainieren, was halt auch nochmal gut war. Und da habe ich auch schon wieder gemerkt, dass ich halt wieder gut in Form bin, und meine Werte jetzt auch so, wieder so stimmen wie vor Dubai. Deswegen bin ich auch wieder zuversichtlich, dass es auch nochmal klappen wird. Hättest du mich jetzt die erste Woche gefragt, dann hätte ich gesagt, ah, vielleicht wird es doch nicht mehr so gut. Aber ist dann doch krass, was halt so der Jetlag auch macht, dass halt die Ruhe, Herzfrequenz und die Herzfrequenzvariabilität echt so 7 Tage, so dachtest du, eigentlich wirst du direkt krank oder also echt komplett verrückt gespielt haben. Aber ja, deswegen ist gut, dass ich halt so früh angereist bin und so gemacht habe. Und ja, zur Gran Canaria-Vorbereitung, da war Joe auch mit. Zumindest die Hälfte der Zeit ist nicht komplett alles, aber da war auch dabei, war auch nochmal gut. Da kann man ja nochmal ein bisschen näher am Trainer zusammenarbeiten. bringt immer noch mal ein bisschen mehr. Und da hatte ich halt auch noch Leipziger Trainingskollegen Justus Töpper mit. Der ist eigentlich Kurzdistanzathlet, aber hat gesagt, er hat gerade keine wichtige Saison oder ist im Saisonaufbau wieder. Da kann er komplett mein Training mit trainieren. Deswegen hat er sozusagen mein Training komplett mitgemacht. Und sie sagen, hinten angestellt, sag ich mal so, und da halt einen guten Trainingspartner gehabt. Und drei oder vier Tage, also nach Las Vegas, kam dann noch die Anfrage von Juri Coyne, weil es ihm in Las Vegas halt nicht ganz so gut ging, er so ein bisschen mentaler Probleme hatte, dass er sich irgendwie nicht mehr ganz so belasten konnte oder so. Und da mein Manager ja auch Niederländer ist, hatten die dann mal so miteinander geredet. Und da hatte er ihm sozusagen angeboten, ob er nicht mit nach Gran Canaria kommen will. Und ein bisschen Licht, jetzt wird es dunkel. ob er nicht irgendwie, ob er noch mitkommen will und sagen, dass wir ihn noch ein bisschen aufbauen und er einfach auch eine Trainingsgruppe hat. Deswegen waren wir da sagen drei Jungs, die da zusammen trainiert haben und hat gut funktioniert. Genau, und deswegen kam man da eigentlich auch nochmal gut durch. Da ist halt auch immer gut, wenn du halt nochmal so lange trainieren kannst, nicht krank wirst und einfach nochmal so einen langen Block gesetzt hast, ja. Also ich glaube, das war einfach das Entscheidende, dass ich einfach nochmal 6 Wochen gut trainieren konnte, ja.
Aber wie lange warst du davon auf Gran Canaria?
Gran Canaria waren es 18 Tage, glaube ich, also 2,5 Wochen. Okay. Ja.
Und da wart ihr in Maspalomas oder wo wart ihr da?
Puerto Rico, also noch ein bisschen weiter westlich von Maspalomas, da so ein Anfi Emerald Club von meinem Neo-Sponsor De Boer, ist das so eine Kooperation mit dem Hotel da und da kam ich sozusagen rein und ja, da war halt direkt Pool am Hotel dran, wo du mal entspannt runtergehen konntest und deswegen war sozusagen gute Vorbereitung in Gran Canaria haben wir halt gewählt, weil es weil du halt immer weißt, dass halt gutes Wetter ist, war halt immer 20 bis 25 Grad, kannst dir immer sicher sein, dass eigentlich Sonne ist. Und ja, ich hatte ja Anfang der Saison mal damit gespielt, vielleicht nochmal Namibia zu machen, die Höhe halt, aber das ist nur 1700, deswegen war das Höhentrainingslager da, fand den Höheneffekt nicht so ganz so krass und es wäre nochmal so eine lange Reise gewesen, Gran Canaria bist du halt wenigstens mit 4,5 Stunden da und Namibia ist halt nochmal 11 Stunden, glaube ich, fast, oder also ja, ich glaube 11 Stunden war fast der Flug, deswegen wäre es nochmal so lang gewesen, deswegen haben wir uns einfach dafür entschieden, mit einem sicheren Trainingsort, wo du weißt, wie das Wetter wird, und halt nicht ganz so weit weg. Genau deswegen.
Aber wie habt ihr das lauftechnisch gemacht, weil es ist ja direkt an der Küste, wo quasi auch die Challenge Gran Canaria stattfindet und da geht es ja letztendlich doch mehr rauf und runter. Du hast ja eigentlich auch nur die Küstenstraße. Oder gibt es da auch Wege ins Hinterland, die man jetzt als normaler Sporttourist und Trainer, der sich da auch eigentlich ziemlich gut auskennt, kennt. Also weil das ist ja zum Laufen, ist es jetzt ja eigentlich keine perfekte Location, weil du hast ja wirklich nur diese kleine Strandpromenade und mehr ist da ja nicht.
Ja, du kennst es doch gut aus.
Ja, deswegen, ich mag nicht ganz uneigennützig. Also vielleicht ist es ja so ein neuer Hidden Place, den keiner so wirklich kennt.
Ja. Nee, eigentlich haben wir ja kein Lauftraining gemacht, das lief ganz gut. noch so ein Tipp. Nee, also ja, wie gesagt, da ist schon recht wellig, da so um die Stundenläufe ging ja schon, also lockere Läufe haben wir dann schon dort so versucht, direkt im Hotel zu machen. Laufbahn war da halt auch noch ganz gut im Hotel, das habe ich halt dann auch noch so zweimal die Woche da Laufbahn gemacht, halt dann nochmal mit langen Sachen einfach fürs Hitzetraining. Dass ich da das sozusagen da gleich eingebaut haben. Und dann so für schnelle Sachen sind wir dann halt auf die Bahn nach Maspalomas gefahren und dann den einen langen Lauf haben wir auch in Maspalomas gemacht. Es hatten ja ein Auto dabei und da sind 15 Minuten, ist man da recht gut in Maspalomas und da sind ja zumindest dann auch mal gerade Strecken, wo man auch ganz gut eigentlich mal so einen langen Lauf abspulen kann. Genau, aber deswegen war es halt immer so ein Mix, mal vom Hotel direkt laufen, mal auf dem Laufband oder mal eher nach Maspalomas fahren. Aber ich würde da schon empfehlen, wenn man da ist, dass man einen Mietwagen hat, dass man auch mal da irgendwie irgendwo anders hinfahren kann, dass man noch woanders läuft, ja.
Und in unserer zweiten Werbung Curex, unser Einlegesohlenpartner, Nils. Und unsere zwei Favorites sind ja ganz klar die Bike Pro und die Run Pro. Über die Bike Pro haben wir ja schon so viel geredet. Lass mal wieder über die Run Pro reden, weil Ich habe es jetzt wieder gemerkt. Ich bin jetzt ja hier umgezogen, haben wir drüber gesprochen. Und ich hab so ein paar neue Trails ausprobiert und die sind nicht ganz so platt gelaufen hier wie in Köln im Stadtwald, sag ich mal. Das ist ja eher eine Trail-Autobahn. Und ich hab einen Lauf ohne gemacht und einen Lauf mit. Und ich merke wirklich einen krassen Unterschied, gerade so bei Untergründen, die nicht 100% eben sind. Und ich fühle mich einfach wirklich mit diesen Einlegesohlen von Corex deutlich, deutlich sicherer. Auf dem Rad noch mal krasser, finde ich, aber auch beim Laufen merke ich einen riesen Unterschied. Und gerade, ich merke immer noch in meinem linken Fuß, wo ich in Girona umgeknickt bin, ich muss auch gestehen, ich mache vielleicht ein bisschen zu wenig Krafttraining und so Physioübungen und sowas dafür. Aber ich merke da immer noch ein bisschen, dass der lädierter ist. Und wenn ich da die Sohlen drin habe, ich merke wirklich einen riesen Unterschied, dass es besseren Support gibt.
Macht auch Sinn. Also ich wollte eh auf deinen Bänderriss oder Bänderdehnung noch zu sprechen kommen, dass das natürlich absolut einen Unterschied macht. Aber auch für alle, die jetzt in der Offseason hoffentlich deutlich weniger gelaufen sind als vorher. Wenn ihr es nicht gemacht habt, also wenn ihr den Umfang hochgehalten habt, dann würde ich vielleicht nochmal eine kleine Offseason einlegen, auch wenn wir jetzt Anfang Dezember haben. Aber alle, die es vernünftig gemacht haben und die wirklich über 2 bis 4 Wochen sehr, sehr reduziert trainiert haben, den würde ich empfehlen, die Run Pro jetzt wirklich mal auszuprobieren. Das ist so ein zusätzlicher Stoßdämpfer. Also der Impact ist ja nach einer Pause dann doch wesentlich höher. Viele neigen auch dazu, immer noch höhere Geschwindigkeiten zu laufen, die sie aus dem Sommer gewöhnt sind, auch in den Grundlagenläufen. Viele sind schwer damit, ruhiger zu laufen, genau. Und da macht es wirklich Sinn, mal zusätzlichen Support zu haben. Und das Schöne ist, es sind halt nicht diese starren Einlegesohlen, die man von früher gewohnt ist, die am besten noch vom Orthopädie-Mechaniker gemacht werden und wo man halt einen ganz anderen Bewegungsablauf hat, sondern es ist einfach ja eine ausgetauschte Innensohle, diese billig Plastikdinger, die drin sind in den Schuhen. Ihr habt einfach mehr Support für den Fuß, seid aber nicht gestört im Bewegungsablauf. Das beschreibt es eigentlich ganz gut. Deswegen diejenigen von euch, die es noch nicht ausprobiert haben, die Lust haben, das Laufen im Winter auf ein neues Level zu bringen, die nochmal so ein 10% mehr Kilometer laufen wollen vielleicht als vorher, da kann die Run Pro von Corex wirklich eine Hilfe sein, damit ihr verletzungsfrei durch den Winter kommt. Denn verletzungsfrei bedeutet Konstanz im Training und das haben wir jetzt oft genug gesagt, das ist der Schlüssel, um erfolgreich zu sein. Deswegen absolute Empfehlung, die Run Pro von Corex.
Absolut. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wo bekomme ich die? Die gibt es unter corex.de/pushinglimits. Und mit dem Code PushingLimits10, PushingLimits, alles groß geschrieben, bekommt ihr nochmal 10% extra Rabatt auf alle Einlegesohlen, also egal Run Pro, Bike Pro, die wir euch beide ans Herz legen. Checkt das einfach mal aus, corex.de/PushingLimits oder alle Links in den Shownotes. Und jetzt hier weiter mit dem Podcast. Nochmal ganz wichtig, du hast gerade angesprochen, du warst noch 2-mal die Woche laufen in langen Sachen fürs Hitzetraining. Wir haben es ganz am Anfang, habe ich im Podcast gesagt, in der Hitze hattest du oft gestruggelt. In Dubai war es eher das Gegenteil, dass du besser performt hast in der Hitze als alle anderen. Was habt ihr da gemacht? Also wie viel Hitzetraining habt ihr gemacht? Und hast du das Gefühl, dass jetzt dieses spezielle Hitzetraining dann eben, du hast gerade gesagt, auf dem Laufband in langen Sachen, habt ihr auf dem Rad auch was gemacht? Und hat dir das jetzt richtig geholfen, dass du dann in der Hitze auch entsprechend so performt hast wie oder so gut wie noch nie in der Hitze?
Ja, ich denke schon. Also ich bin schon ein Typ, der die Hitze vorbereiten muss. Ich denke, das fällt anderen dann leichter, dass sie das sagen, nicht richtig vorbereiten müssen, aber trotzdem darauf performen können. Und ich arbeite jetzt halt noch ein bisschen näher mit dem Core-Sensor zusammen, habe da meine Ansprechpartnerin und die haben da jetzt ja auch in der App siehst du ja, wie gut du angepasst bist. So ein Prozentleiste und da war ich halt die ganze Zeit sozusagen bei 95%. Also es geht ja mal so ein bisschen 2% runter, wenn du da nichts machst an einem Tag. Und deswegen bin ich immer so geschwankt zwischen 90% bis 100%, sag ich mal so. Deswegen, die App hat sozusagen gesagt, dass ich gut vorbereitet bin. Und ja, wir haben es halt durch lange Laufsachen auf den Laufbahnen und dann halt auch nochmal auf der Rolle halt auch nochmal mit Sachen oder auf der Rolle reicht manchmal auch schon, wenn da einfach einlagig dann nochmal lange Sachen anziehst, aber sag mal so, also waren so 4 bis 5 Einheiten über die ganze Woche immer so verteilt sozusagen, ja, pro Woche, dass dann halt einfach erstmal die Prozente hochgingen und dann halt oben geblieben sind und ja, dann halt dort in Gran Canaria ist dann halt trotzdem, wenn es dann 20 Grad draußen war, da haben wir halt dann auch das normale Koppeltraining, sage ich mal, jetzt mit normalen Sachen draußen gemacht, aber trotzdem war es ja gut, dass du einfach schon mal der Sonne ausgesetzt bist, was ja jetzt besser ist, als wenn du das in Deutschland jetzt mit vielleicht mit langen Sachen machst, aber gar nicht die Sonneneinstrahlung hast. Aber ja, ich denke so, dass das mit langen Sachen Indoor trainieren, was jetzt nicht unbedingt Spaß macht, weil danach immer alles echt so voll nass ist und ich wurde auch ein bisschen dumm angeguckt auf dem Laufband mit langen Sachen und nach 45 Minuten fängt dann meist auch das Laufen an zu quietschen, weil das alles so nass ist. Also es macht keinen Spaß, aber ich hab dann halt gehofft, dass es halt diesmal sich auch auszahlt und das auch wirklich zu sagen, die Prozentangabe da in den Chor dann auch wirklich, dass ich dann auch wirklich fit bin und ja, deswegen hat es mich ja halt auch selber sehr gefreut, dass das halt geklappt hat in Dubai und dass ich jetzt auch selber sag ich mal ein Rezept oder weiß, dass ich es auch kann und weiß, dass ich es vorbereiten muss, aber ich ist zumindest eine Erleichterung zu wissen, wenn man es gut vorbereitet, dann schafft man es auch. Wäre jetzt doof gewesen, wenn es in Dubai schon wieder nicht geklappt hätte, dann hätte ich gesagt, scheiße, was soll ich sonst machen? Also wenn das Hitzetraining jetzt nicht funktioniert hätte, dann wäre ich ein bisschen ratlos gewesen und hätte gedacht, jetzt nur noch Hitzetraining, nur noch auf dem Laufband und nur noch mit langen Sachen, das ist mental auch echt hart, das hätte ich wahrscheinlich nicht so richtig durchgehalten. Und deswegen, ja, da ist einfach zu wissen, zu sagen, wie es funktioniert, ist schon sehr, sehr cool. Ja.
Hast du denn die Einheiten jetzt bis Taupo auch durchgezogen? Also jetzt natürlich nicht diese 5-mal pro Woche, aber dass du noch so 2 bis 3-mal pro Woche erhalten, dass die Heat Prep weitergemacht hast? Oder hast du jetzt gesagt, nee, das lasse ich jetzt erstmal und weil du auch gerade gesagt hast, dass es mental halt doch fordernder ist, als viele sich das ja vorstellen. Man denkt immer, man geht da so 45 bis 60 Minuten auf die Rolle oder aufs Laufband und zieht sich halt ein bisschen wärmer an, aber es ist ja doch tatsächlich eine recht zermürbende Einheit, gerade auch für den Kopf. Ja, aber offensichtlich auch sehr effektiv, eben nicht nur für die Hitzerennen, sondern um ja auch dann bei Rennen wie in Taupo performen oder bei jedem Rennen eigentlich besser performen zu können.
Ja, also jetzt für Taupo haben wir es jetzt nicht mehr so extrem gemacht. Also habe jetzt auch kein Laufband hier vor Ort oder auch keine Rolle mitgenommen. Aber da es hier, also einerseits ist es halt hier schon kühler als in Dubai, deswegen wird es kein richtiges Hitzerennen. Aber ich habe jetzt halt einfach hier auch im Warmen sagen trainiert. Also manchmal wird es halt hier, wie gesagt, auch sehr warm, wenn du jetzt hier 13 bis 16 Uhr mal draußen trainierst und dann die Sonne halt richtig scheint, dann wird es auch schon gut warm und dann habe ich sagen, bin ich da einfach trainieren gegangen sagen, darüber macht mir auch sozusagen Hitzeanpassung. Und klar ist natürlich auch, dass mir die Hitzevorbereitung jetzt vor Dubai jetzt immer noch ein bisschen was bringt. Aber nichtsdestotrotz denke ich halt, hier wird es halt, weil wir um 7 Start haben, wir spätestens um 11 im Ziel sind, wird es vielleicht noch die letzte halbe Stunde im Laufen könnte es vielleicht warm sein, aber das kriegt man schon irgendwie durch. Deswegen haben wir jetzt hier nicht nochmal die extremen Vorbereitungen gemacht. Nee.
Ja, alles klar.
Ja, krass, aber das ist, ich finde es super interessant, also dass du auch sagst, dass es so mental zermürbend ist und ich kann es mir nur vorstellen, ich will es gar nicht machen, dann mit nassen Sachen auf dem Laufband stehen und dann irgendwann, da gucken dich die Leute eh schon an und dann quietschen noch das Laufband. Du bist wahrscheinlich ein wirklich gern gesehener Gast dann im Fitnessstudio. Das ist schon sowas, was man wahrscheinlich auch gar nicht ewig durchziehen kann.
Ja, ich hatte immer gehofft, dass ich nicht beschweren oder sowas, dass ich da gar nicht mehr laufen darf. Aber ja, es ist echt nicht lecker. Also, meistens dann auch so eine Regenjacke hier an, dann läuft hier alles im Arm voll und dann wischst du irgendwie weg und dann kommt hier aus dem Arm alles rausgelaufen und da ist alles noch mehr voll. Also ja, echt nicht geil. Und dann auch, dass das aufhängt von den Sachen, dann musst du immer 3-4 verschiedene Laufsachen haben, weil du alles immer gefühlt danach wieder in die Wäsche tun musst. Also ja,
die schönste Vorbereitung ist nicht. Du brauchst einfach eine Regenjacke mit WM-Streifen, mit den Regenbogenstreifen, dann traut sich keiner, dich anzusprechen, weil die es halt wissen, die wissen, da steht ein Weltmeister auf dem Laufband und bei dem gehört es einfach zur Arbeit dazu. Ja. Das Problem ist nur, dass der klassische Fitnessstudio-Besucher nicht weiß, um was es geht. Aber so eine kleine, oder du schreibst einfach Fett Weltmeister 73 auf den, auf die Regenjacke und dann schreibst du vielleicht ein bisschen mehr.
Einmal wurde ich tatsächlich angesprochen und dann so gesagt, ja, tut mir leid, aber ich muss hier für Dubai trainieren, da sind 35 Grad, da muss ich sowas machen und sowas. Da habe ich gesagt, ah, okay, das wusste ich ja nicht und dann ist das ja okay und alles. Dann viel Erfolg, aber Aber klar, also so die normalen Leute wissen es halt nicht, ja. Müsste man irgendwie wahrscheinlich so ein Schild hinstellen, hier wird für die Hitze trainiert oder sowas, ja. Würde mich ansprechen.
Ja, oder Alex de Boer. So schnell schwimmen wir Bahn, ist ja, hier ist Hitzetraining. Ja.
Ja. Alex de Boer soll einfach dafür sorgen, dass im Hotel dann die Weltmeister an der Wand hängen, wie im Las Playitas oder im Club La Santa, so eine Ahntafel, und dann sieht man dich da, dann ist die Hemmschwelle auch größer, dich anzusprechen. Aber lass uns nochmal kurz ein bisschen auf die Saison eingehen, denn wir hatten ja schon vorher überlegt, eigentlich müssten wir dich unbedingt mal wieder ans Mikro holen, weil es war ja wirklich letztes Jahr wie Phönix aus der Asche, dann irgendwie so ein extrem sympathischer Weltmeister auch noch, wo man gedacht hat, alter Schwede, puh, wenn der das irgendwie schafft, auch nur ansatzweise den Weg weiter zu gehen, den er eingeschlagen hat jetzt, dann kann da echt noch einiges kommen. Und dann, ich habe es schon gesagt, also aus meiner Sicht würde ich sagen, hast du wirklich die Erwartung überperformt. Also du hast ja wirklich eine unglaublich konstante Saison hingelegt und sofort kommen irgendwie die Bilder von San Francisco vor Augen. Das war ja so, da hast du ja schon eigentlich so das erste Mal dann richtig am Sieg geschnuppert. Also erzähl mal so ein klein bisschen vielleicht so die Top 3 Highlights des Jahres und wie wirklich so für dich jetzt die Saison, also es hat sich ja verändert. Vorher warst du so der Unbekannte, jetzt bist du der Weltmeister. Wie war so das erste Jahr? Also sowohl vom Druck her als dann auch für dich, wie gesagt, so die Top 3 Resultate, mussten jetzt auch nicht unbedingt nur die PTO-Rennen sein, kann ja auch was ganz anderes sein, was keiner von uns, wo keiner mit uns von rechnet. Aber beschreib mal so diese Saison als Weltmeister, die ja vielleicht in die Verlängerung geht oder dann doch am Wochenende vorbei ist. Das sehen wir dann. Aber beschreib mal, wie das war.
Ja, wäre cool, wenn es noch verlängern kann. War schon eine andere Saison. Klar wird es jetzt viel mehr gekannt und auch bei jeder Pressekonferenz, sage ich jetzt mal, war ich davor dabei, was schon jetzt anders ist. Aber es ging jetzt immer noch mit dem Druck jetzt von außen, oder habe ich zumindest nicht ganz so rangelassen, dass ich mich jetzt nicht immer mental jetzt davor übelst fertig gemacht habe, dass ich jetzt jedes Rennen gewinnen muss. Das war jetzt nicht so, damit konnte ich ganz gut umgehen. Und klar, aber hat halt auch die Saison viele Höhen und Tiefen. Ging ja eher mit einem schlechten Resultat in Miami los, wo ich halt sehr spät eine Einladung für die TN100-Serie bekommen habe, erst Ende Januar, so eigentlich erst so 2 Tage, bevor die alles veröffentlicht haben, habe ich überhaupt noch eine Einladung halt als Hotshot-Athlet bekommen. Und deswegen hatten wir davor sagen eigentlich die Saison ganz anders geplant und wollte erst im April einsteigen und dann, oder Mai erst, eigentlich war Samorin erst mein erstes Rennen sein. Es war erst Mai und dann war sagen Anfang März schon mein erstes Rennen. Deswegen würde ich sagen, da war... Ja, habe ich mir so ein bisschen eingeredet, dass ich schon fit bin, aber war ich auch noch nicht ganz auf dem Level, was man braucht für die T100. Und dann war da halt dann auch so ein extremes Hitzerennen mit Feuchtigkeit, was wir auch dann sehr unterschätzt hatten. Deswegen ging das halt eher schlecht los. Das hat mich aber halt hungrig gemacht, dass ich da dann auch da wieder zeigen will, dass ich da auch in der T100 dahin gehöre. Und da dann nochmal halt im April einen echt guten Block gelegt. Und dann war mein erstes Highlight eigentlich der Saison ein 10-Kilometer-Lauf in Leipzig, wo ich dann in 30:20 gelaufen bin, wo ich mich sehr über die Bester gefreut habe und schon eine sehr gute Laufzeit, sag ich mal, dahingelegt habe. Und da wusste ich ja sagen, dass es auch nochmal im Laufen voranging. Und dann kam halt so mit Samorin, ja, wo es dann das erste Mal so eine richtige Mitteldistanz der Saison war, würde ich sagen. Und da war fiel mir noch so ein bisschen das lange Radfahren und danach das 21 Kilometer Laufen so auf die Füße, was man halt irgendwie schlecht trainieren kann. Und deswegen braucht man so ein bisschen die Wettkämpfe. Deswegen war es da hinten raus noch so ein bisschen schwer geworden. Und danach war halt das zweite Highlight mit San Francisco, wo dann eigentlich auch wieder alles zusammenkam, dass da alles so gut lief und das hat schon richtig viel Spaß gemacht, da so lange da vorne mitzulaufen mit der Spitze und man dachte eigentlich, dass Martin van Riel halt überlegen sein wird und da vorne alleine weglaufen kann und da so lange mit ihm laufen zu können oder laut seinen Aussagen ja sogar weh zu tun, dass er ja eigentlich am Anfang sagen übertrieben hat und dann halt die ganze Zeit nicht mehr konnte, deswegen nie vorlaufen konnte. Aber das war schon ein sehr großes Highlight und daher mit dem spannendsten Sprint, finde ich, und sowas halt auch sehr viele Medienaufmerksamkeit bekommen. Das lief auch sehr gut und dann
lass uns da nochmal kurz einhaken, sorry, weil das ja wirklich ein Rennen war, was unfassbar spannend war. Also aus meiner Sicht auch immer noch so eins der Top 3 Rennen eigentlich dieses Jahr. Und da war es ja wirklich so, warst du genervt, dass er dich hat quasi, oder Kyle Smith ist ja auch teilweise vorgelaufen, aber Martin van Riel hat man ja wirklich nur hinten drin gesehen beim Laufduell nachher. Und da ist ja die Frage, hat er das wirklich, konnte er nicht, weil es sah tatsächlich auch aus meiner Sicht 2-3 Mal so aus, wo ich gedacht habe, Alter, jetzt läuft Rico da sogar weg. Auch Kyle war dann zwischenzeitlich mal so ein klein bisschen am Klemmen. Beschreib mal, wenn du es noch weißt. Meistens ist es ja so, dass diese guten Rennen dann doch noch sehr, sehr präsent im Kopf sind. Aber hattest du da so teilweise Situationen, wo du gedacht hast, geil, ich drop jetzt hier die 2? Oder auch so, dass du gedacht hast, oh Mann, komm Martin, jetzt lauf da auch mal vorne, lass jetzt hier nicht einfach nur Kyle und mich die ganze Zeit die Arbeit machen? Oder kannst du dich da gar nicht mehr dran erinnern? Ist es so weg, dass du das abgehakt hast?
Noch präsent. Also war ja so, dass mich dabei ein bisschen doof fand, dass er nicht vorgelaufen ist, weil er ja auf dem Papier schon der schnellste Läufer ist. Er kann halt die 10 Kilometer eigentlich unter 30 Minuten laufen. Deswegen war halt eigentlich die ganze Zeit, ja, du bist der schnellste Läufer, warum machst du hier nichts vorne? Und auch so irgendein Belgier-Fan oder sowas hat dann mal vorgelaufen, ja, du bist hier der Beste und sowas. Und da haben wir dann auch gesagt, ja, dann lauf doch mal vor. Also deswegen bin ich auch das eine Mal in der Wende da 3 Meter weitergelaufen, damit die ja vorlaufen. Da waren ja die Kommentare schon auch so, ja, was war das denn jetzt? Oder war das jetzt Unerfahrenheit, dass er nicht weiß, wo es lang geht? Aber das war einfach, ja, ich wollte einfach mal die anderen vorlaufen lassen. Und deswegen bin ich halt sagen, weitergelaufen. Hat dann aber auch nicht funktioniert. Dann ist, glaube ich, nur wieder Kai vorgegangen. Er sagt ja, wie gesagt, dass ihn das Dranlaufen so sehr gestört hat. Aber ich denke, also ich denke schon, dass ihm das nicht leicht gefallen ist. Es war ja auch seine erste sehr harte Mitteldistanz und davor war ja nur kurze Distanz. Deswegen wird ihn wahrscheinlich auch erstmal gekostet haben, so lang Rad zu fahren. Da ist er ja auch echt stark Rad gefahren in dem Rennen, wo er auch viel in der Führung gemacht hat. Das hat er jetzt so ein bisschen umgestellt, dass er sich jetzt eher mehr da hinten aufhält und dann sagen alles nur noch aufs Laufen setzt. Das finde ich, hat man jetzt auch schon gesehen, dass er San Francisco schon noch Bock hat, auch was auf dem Rad zu machen. Jetzt sieht man schon so, dass er eher aufs Laufen drauf ankommen lässt. Das hat mich da schon eher gestört, dass er nicht vorgelaufen ist und ja, richtig droppen. Also ich hatte es halt mal probiert, da wo er sein G genommen hat, da sagen, wenn er abgelenkt ist, dann mal vorbeizugehen. Weiß nicht, also wahrscheinlich hätte ich es an dem Tag gewinnen können, wenn ich es noch viel länger, schneller gemacht hätte. Also wenn die Herzfrequenzdaten stimmen, dann war ich mit im niedrigsten Bereich immer mit den Herzfrequenzdaten. Weiß man jetzt auch nicht, wie genau die Diamanten sind an dem Arm. Aber vielleicht, wenn ich es die ganze Zeit noch 5 Sekunden schneller auf dem Klimmer gemacht hätte, hätte ich es vielleicht irgendwann abgehangen. Aber ja, weiß man halt im Rennen mal nie. Also da das vorne laufen zu sagen, habe ich mich eigentlich mal gut gefühlt und war jetzt noch nie Anschlag, aber ist halt immer diese Grenze so, also es fühlt sich immer schön an und wenn dann manchmal 5 Sekunden schneller läuft, dann kannst du auch schnell kippen, aber so hat sich halt immer gut angefühlt, dann war dann eher genervt, dass er nicht mehr vorgegangen ist und dann im Sprint
muss ja auch sagen,
dann schwer. Ja.
Man muss ja auch sagen, das ist ja auch für dich jetzt noch keine selbstverständliche Situation, dass du mit zwei solchen Jungs, Kyle Smith und Martin van Riel, dann im T100-Rennen um den Sieg kämpfst, gerade nach der Erfahrung in Miami. Also ich denke mal, man hat es jetzt ja schon in Dubai gesehen, dass du anders agiert hast. Und ich glaube, wenn es jetzt im nächsten Jahr wäre, dann könntest du ja auch cooler sein. Ist etwas, wo wir mit Sicherheit auch gleich am Ende nochmal drauf kommen müssen, was das Wochenende anbelangt. Denn du erzählst immer, dass du versuchst wegzufahren. Ich meine, vielleicht überraschst du uns dann auch am Wochenende und streust hier nur Gerüchte. Denn ich sehe dich ja, also ich sehe es nicht unbedingt, dass die Jungs beim Laufen so viel besser sind als du. Ich meine, das hast du jetzt auch mehrfach schon gezeigt. Aber das darf man ja auch nicht vergessen, zurückzukommen auf San Francisco. Das war ja auch noch eine neue Situation für dich. Und dass du dann nicht mit dem Kopf da rangehst und sagst, so, ich bin jetzt hier derjenige, der das Feld zum Sprengen bringt. Also da braucht man ja auch erstmal den Kopf, Olli Kahn würde sagen, die Eier dazu, um das dann in der Situation zu machen. Und dass du da in der Komfortzone bleibst, ist ja absolut verständlich. Also das ist ja auch ein Learning, was man ja Athleten wie dir unbedingt zugestehen muss. Also ich denke, da wirst du in Zukunft auch anders agieren.
Ich würde sogar kurz nochmal widersprechen. Ich würde sagen, Rico hat es ja probiert. Da an der Wende mal versucht, die auflaufen zu lassen. Dann kurz vor Ziel. Rico war der Erste, der attackiert hat für einen Zielsprint. Dann sind die da rangekommen. Was macht Rico? Anstatt sich reinzuhalten, attackiert direkt nochmal. Also ich würde sagen, da hat er schon richtig große Balls gehabt. Gegen
ja, aber ich meine jetzt das, was Rico eben beschrieben hat, halt zu sagen, ich laufe jetzt nicht mehr im Komfortbereich, wo ja jeder schon die Hände über den Kopf zusammenschlägt, bei der Geschwindigkeit und der Rennsituation, da alles unter Kontrolle zu haben, sondern wirklich zu sagen, nee, ich laufe jetzt hier so dermaßen am Zahnfleisch, dass entweder ich explodiere oder die explodieren, das ist ja schon nochmal ein Unterschied.
Ja, also genau, ich habe schon versucht, würde ich auch zustimmen, aber wahrscheinlich habe ich nicht mit dem letzten Nachdruck, mit den 1-2%, die du noch brauchst, dass du dann wirklich auch komplett durchziehst, versucht, weil ich dann halt doch, dann willst du halt dann doch eher sicher gehen, sag ich mal, aber genau, ein bisschen geärgert habe ich es halt schon, aber wahrscheinlich kann man jetzt auch lernen, dass man da einfach dann noch länger probieren muss und dann nicht halt nach, sag ich mal, 800 Meter oder sowas, weil ich dann schnell gelaufen bin, dann wieder nachgelassen habe, ja.
Sehr gut. Rico, bevor wir weitermachen, wir sind schon über die Zeit. Wenn du sagst hier Cut, dann ist Cut, dann entlassen wir dich. Wenn du noch Bock hast, 5 Minuten mit uns weiter zu quatschen, würden wir uns natürlich sehr freuen, nur dass du es weißt, dass du hier nicht, dass wir dich jetzt nicht noch eine weitere Stunde gefangen nehmen. Aber eben noch mal kurz weiter, da müssen wir auf jeden Fall noch drüber reden. Wir sind jetzt ja San Francisco, dann eben dieses Ding Dubai, haben wir schon drüber gesprochen. Aber wie lief die Saison von San Francisco bis Dubai jetzt, dass wir das einmal komplett haben?
Ja, dann nach San Francisco war es eigentlich halt sehr schöner Erfolg und da halt auch, dass halt sozusagen auch im TN100 mal angekommen bin und dann ein super Trainingslager in St. Moritz gehabt, wo ja auch Kai Smith, Fred Funk, Daniel Beckegaard, so coole Leute da oben waren und St. Moritz gefällt mir halt immer wieder gut. Und da war halt so ein bisschen der 70.3 Le Sable eingeschoben, wo ich gemerkt habe, dass ich mich als Weltmeister noch validieren muss für die WM. Also ich war eigentlich erst auf der Liste drauf, auf der Startliste für die WM und da hatte ich mal bei meiner Schwester nachgeschaut, ob die jetzt eigentlich sich qualifiziert hat. Und dann habe ich gesehen, dass ich selber gar nicht mehr drauf bin. Da habe ich erstmal dumm geguckt und hatte Ironman halt geschrieben, ob das stimmt, ob da jetzt irgendein Fehler unterlaufen ist. Und dann meinten die, ja, die haben die Regeln geändert, dass man jetzt auch sagen, als Weltmeister validieren muss, was ich komisch Regel finde. Und deswegen war der sozusagen ein bisschen reingeschoben, der Wettkampf und aus dem Training raus, da sagen, ja, Validierung, dann war es dann 4. Platz, wo wir da ein bisschen was probiert haben, da mal sehr locker Rad zu fahren und dann sehr schnell loszulaufen, wo ich dann wahrscheinlich die ersten 10 Kilometer ein bisschen zu übertrieben habe und dann hinten raus auch ein bisschen dafür bezahlen musste. Und der dann halt Nico ein sehr starkes Rennen gemacht hat und da verdient gewonnen hat. Und ja, dann halt auch Juri und Clément Meillon, die jetzt auch keine schlechten Athleten sind, dann halt noch vor mir waren. Ja, und dann London war halt so ein bisschen schade, weil also im Nachhinein denkt man wahrscheinlich, dass da mir energetisch was gefehlt hat, weil halt ich direkt nach 500 Metern 2 meiner Flaschen verloren habe, weil da so viele Speedbumps waren. Und ich dann sagen nur eine Verpflegungsseite hatte. Und zwar schon so ein bisschen was gegriffen hatte, aber da weißt du ja immer nie, wie viel da genau richtig drin ist und so. Deswegen bin ich da zu energetisch leer losgelaufen und hat dann ja eigentlich von Anfang an nicht mehr so richtig die Kraft, davon nur mitzulaufen, was dann schon ja immer wieder hart ist, wenn du eigentlich da denkst, ja, in San Francisco konntest du mit Kai mitlaufen, jetzt läuft er halt einfach so weg und du musst alle so vorbeilaufen lassen. Das war schon hart und da kam ich dann auch ins Ziel, wo mir sehr schummrig war, ich so gezittert habe, also war wahrscheinlich schon sehr unter Zuckerung. Und das hat aber so allen wieder befeuert, dass es wieder zu heiß für mich war, obwohl das eigentlich da gar nicht so richtig der Grund war, sondern eher als energetische. Aber nur weil es da an dem Tag, sagen wir mal, 26 Grad hatte, war da wieder die Rede, dass es zu heiß für mich war. Und ja, das war so halt so ein kleiner Rückschlag, wo man sagen muss, ich weiß, 7. ja, 7. oder? Ja, 7. Platz ist immer noch okay, aber das sieht man einfach, das TN100-Niveau ist halt so krass, wenn du da halt mal nicht einen Top-Top-Tag hast, dann bist du halt nicht mehr vorne mit dabei. Und das hat halt auch einfach dieses Jahr gezeigt, dass man halt immer wieder top performen muss. Und das halt dann auch, ja, in der Serie ist halt immer wieder krass. weil halt immer wieder die besten 20 Athleten zusammenstarten, dass du halt dann jetzt, also ich habe jetzt dieses Jahr noch keinen Sieg jetzt gehabt, wo man das Zielband in der Hand hat. Und wenn man so sagen könnte, ja, man hätte jetzt auch einen kleineren 70.3 Ironman gemacht und da hätte man halt schon mal einen Sieg gehabt, was manchmal sogar auch viel wert ist, und auch so fürs Gefühl halt der cool ist. Ja, aber trotzdem bin ich froh, da in der Serie zu sein und halt mich immer da weiterzuentwickeln. Ja, und dann August war also, haben wir so ein bisschen abgeschaltet, mal eine Woche eher frei gemacht, weil ich halt wusste, es wird noch bis Dezember lang sein. Es war wahrscheinlich dann nicht das Beste für Ibiza, weil da sagen, dann so ein bisschen die Trainingszeit gefehlt hat, aber jetzt im Nachhinein würde ich sagen, ja, war es dann doch die richtige Entscheidung, weil ich dann Dubai nochmal gut performen konnte und hoffentlich jetzt auch mal bei der WM jetzt gut performen kann. Und deswegen haben wir halt August so gewählt, was mal die einzige Zeit war, wo man so mal kurz abschalten konnte. Sonst war das immer jeden Monat ein oder zwei Rennen. Deswegen ja, war es da halt mal eine Woche, wo ich sagen, freiwillig Training aufgegeben habe. Ja, was dann in Ibiza mir so ein bisschen auf die Füße gefallen ist, weil da sehr, sehr hart Rad gefahren wurde. Ich da einen neuen Radbestwert aufgestellt habe und ich sagen, über meiner Leistung gefahren bin, weil ich nicht ganz das Radniveau hatte, aber trotzdem ich ein Typ bin, der da mal vorne dranbleiben will und dann mit schweren Beinen losgelaufen bin und dann, ja, da nicht mehr viel beim Laufen ging. Ja, das ist mir das sozusagen ein bisschen auf die Füße gefallen und dann habe ich ja vorhin schon erzählt, dann mit nach Ibiza halt nochmal einen guten Trainingsblock draufgesetzt, wodurch dann halt alles nochmal besser wurde und dadurch ist Dubai halt dann alles zusammenkam, ja.
Und du hast es ja gesagt, so ein kleines 70-3-Rennen zu gewinnen, das wäre schon medial ganz gut gewesen. Du hast ja Gott sei Dank noch so ein kleines 70-3-Rennen jetzt direkt vor der Nase. Also kannst das Zielband hatte ja noch holen. Kannst es dann ja mit zurücknehmen nach Leipzig. Die Saison ist ja noch nicht vorbei.
Hol dir das Ding.
Das von Lafti habe ich schon zu Hause, ja. Nee, ist schon, wär schon cool, ja. Und also bei mir ist auf jeden Fall noch die Lust da, sich auch noch einmal richtig weh zu tun, bevor es dann nach Weihnachten zu Hause geht und mich dann frei machen kann und also der schon der Drang so nochmal einen Sieg mitzunehmen ist auch schon da und halt einfach dieses Gefühl da als erstes drüber zu laufen ist halt nochmal was so ein unbeschreibliches Gefühl in einem auslöst, was man halt selten bekommen kann, deswegen ist da schon die Lust da und deswegen werde ich in dem Rennen nochmal alles geben und mich da jetzt nicht aufgeben, ja.
Ist das auch nochmal anders, sorry Nick, ist das auch nochmal anders als jetzt als der dritte Platz in San Francisco und der zweite Platz in Dubai? Also würdest du wirklich sagen, der WM-Titel, klar, da bist du ins Rampenlicht auch gekommen, aber so aus sportlicher Sicht würde ich jetzt sagen, sind die Rennen ja absolut gleichbedeutend mit der 73 WM aus sportlicher Sicht natürlich was, oder jetzt medialer Sicht natürlich was ganz anderes. Aber ist da dann tatsächlich auch nochmal gefühlt ein Unterschied? Würdest du sagen, der Zieleinlauf in Lahti, klar, das war halt auch das erste Mal, ist dann nochmal deutlich geiler, aber also ein Rennen zu gewinnen macht dann doch noch mehr Spaß als San Francisco.
Was ist das für eine Frage?
Naja, das ist ja, also jetzt, ich weiß nicht, wenn du jetzt ein kleineres Rennen gewinnst, würde ich sagen, ja, es ist cool, aber letztendlich machen ja die Konkurrenten das Rennen, das meine ich damit.
Also da muss man noch ein bisschen differenzieren. In San Francisco war es fast so wie verlorener Sieg, also da kam ich eher ins, bin ich wieder da?
Ja. Ja. Jetzt bist du wieder da.
Also da muss man noch ein bisschen differenzieren, weil halt San Francisco war so ein bisschen so wie verlorener Sieg, halt, weil ich so lange mitgekämpft habe und ich da dann letzter von den Zielsprinten wurde, deswegen lag ich da eigentlich im Ziel und habe mich eher geärgert. Aber dann halt so nach einer halben Stunde hast du dann schon realisiert, ah geil, du wurdest gerade Dritter bei den TN100-Rennen und du warst lange vorne mit dabei. Also kannst schon stolz auf dich sein. Aber da war schon nicht so ein schöner Ziellauf wie Lahti und jetzt Dubai habe ich mich auch schon sehr gefreut, weil halt einfach auch viel von mir abgefallen ist, dass ich es mal beweisen konnte, dass ich in der Hitze kann und dass ich auch halt selber weiß, wie gesagt, dass das Hitzetraining mal angeschlagen hat. Deswegen ist da schon auch sehr viel von mir abgefallen und da hatte ich kurz sogar auch mal kurze Freudentränen in den Augen, jetzt nicht so lang wie in Lahti, aber so mal ganz kurz, wo ich halt dran gedacht habe, ja, wie geil es ist, dass ich jetzt auch mal gezeigt habe. Das schon, aber ich würde so sagen, so die letzten, ja, 2-3% sind schon nochmal geiler, dieses Zielband in der Hand zu haben und das mal richtig hochzuhalten. Das ist schon noch geil, aber ja, die Frage jetzt zum kleinen Rennen, das hochzuhalten, ja, dann ist mir wahrscheinlich der zweite Platz in Dubai schon mehr wert, als wenn ich jetzt ein, ja, kein 70.3 in also ich will jetzt nichts schlecht machen, aber so ein kleiner Renngewinn, ja.
Ja.
Also das ist dann.
Und, und du hast ja die Saison als Dritter in der PTO im Gesamtranking beendet. Ich meine, das darf man auch nicht vergessen. Du hast gesagt, du bist nach Dubai gegangen und wolltest deinen Top-10-Platz sichern, um halt für 25 den Vertrag zu bekommen. Und jetzt bist du hinter Martin van Riel und Kyle Smith Dritter, was ja finanziell einmal auch sehr, sehr viel wert ist, aber halt auch einfach zeigt, was du wirklich in der PTO dieses Jahr für eine Leistung gebracht hast. Denn auch in Ibiza warst du Top 10. Also das klingt halt immer so, war kein so gutes Rennen. Also du hast ja mehr oder weniger konstant performt, wie auch in London. Also das war ja, ich meine, du bist Dritter geworden.
Ja, es ist da auch schon krass, wenn man sich halt sozusagen über den siebten Platz ärgert und sagt, das war jetzt kein gutes Rennen. Aber ja, es ist halt irgendwie der Anspruch so, der wird immer höher und bleibst als junger Athlet irgendwie immer hungrig, dass du immer mehr willst. Und jetzt das am Ende mit dem dritten Platz war schon noch ein schönes Geschenk, dadurch, dass es beim Finale halt nochmal mehr Punkte gab, war es halt möglich, dann noch so viel aufzuholen, was ich halt vorher jetzt nicht erwartet hatte. Und dann im Ziel hat mir dann Peter sogar, Helmerich hat erst gesagt, ja, du bist sogar Dritter, und dachte, hä, das kann ja gar nicht sein, ich war davor Zehnter. Aber ja, genau, durch die vielen Punkte halt und den zweiten Platz, der noch mal mehr, es wurde potenziell immer oben, gab es noch mehr Punkte, war schon sehr cool und ja, zeigt dann, dass ich eine konstante Saison hatte mit zwei sehr, sehr guten Rennen mit Dubai und San Francisco und sonst halt sehr soliden Rennen. Und halt, ja, dann halt schon immer in Top 10 mit drin gewesen, deswegen war es dann am Ende so möglich, ja, wo ich drüber mich halt sehr freue und ich jetzt halt auch viel von den Leuten höre, ja, du hast halt schon eine sehr gute Saison oder hast halt bewiesen, dass jetzt die 70.3 WM nicht nur ein Eintages-Sieg war oder nicht nur Glück war, weil da nicht so viele am Start waren, wie ja alle am Anfang immer gesagt haben. Das ist schon sehr cool zu hören, ja.
Absolut. Sehr geil. Rico, ich entlasse dich aus unseren Fängen, weil wenn ich jetzt nicht dazwischen grätsche, stellt Nils noch mindestens eine Stunde weiter Fragen und ich hätte auch noch viele in petto. Aber ja, vielleicht, machst du es einfach so, wie Nils es gesagt hat, du nimmst einfach das Zielbanner aus Taupo mit nach Hause und dann sprechen wir nach dem Rennen nochmal und vielleicht nimmst du dann direkt 2 Stunden Zeit und dann können wir nochmal alles ganz ausführlich sprechen. Es hängt nicht nur vom Sieg ab, natürlich die Podcast-Einladung, das mal ganz klar hier gesagt. Aber mega geil, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich wünsche dir noch eine richtig gute Race Week, dass alles nach Plan verläuft. Und ja, dann alles Gute schon mal fürs Rennen. Die Daumen sind jetzt schon gedrückt und ja, dann hoffentlich nochmal so eine, dass du an die Performance von Dubai anknüpfen kannst. Und ich glaube, dann wird es richtig geil. Wir werden auf jeden Fall vorm Screen hängen und keine Minute verpassen.
Ja. Ja, danke euch. Genau, ja. Ich kann gerne danach nochmal vorbeikommen und dann nochmal über das Rennen berichten. Da bin ich dann wenigstens auch wieder in deutscher Zeit und da hat man mehr Zeit als hier so. Dieses Zeitfenster, was nur bleibt. Genau, aber nee, hat mir Spaß gemacht. War cool bei euch und ja, wir hören uns wieder.
Ja, auch von meiner Seite nochmal vielen Dank. Also nicht selbstverständlich, sich in der Rennwoche nochmal die Zeit zu nehmen, bis zu spät abends. Also ja, Nick hat es gesagt, ich hätte jetzt noch zig Fragen, die sich gar nicht um Taupo drehen. Also ich denke mal, wir hören uns so oder so nochmal wieder. Ich muss aber auch sagen, und Nicky Boy, meistens liege ich gar nicht schlecht. Ich habe da schon ein gutes Gefühl, ja, doch. Also Titelverteidigung, das kann man natürlich nie vorhersagen, aber ich glaube, das wird gut am Wochenende, Rico. Also toi, 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 behalt vor allem die Coolness, aber das wirst du. Also wenn man nach einem Jahr Weltmeister so cool ist, wie du es jetzt bist und warst du ja letztes Jahr, lachte ich auch schon. Ich glaube, da müssen wir uns keine Gedanken machen, dass du da die ins Hemd machst am Start am Sonntag. Also toi, toi, toi und ich wünsche dir die 2% extra, die es braucht, um ein richtig gutes Ding nochmal abzuschießen.
Ja, danke dir.
Danke, dann viel Spaß beim Racen und für die Zuhörer, wir hören uns nächste Woche. Tschö, tschö.
Ja, ciao.